Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Apologetik-Projekt-Podcast. Mein Name ist Dave und heute im Gespräch wieder mit mir der liebe Simon. Hi.
Hi Dave. Ich dachte mir, wir könnten mal in dieser Folge ganz random vielleicht noch eine Frage mit einbauen. Und zwar möchte ich dich fragen, welches Buch du zuletzt gelesen hast oder welches du aktuell liest. Ich setze jetzt einfach mal voraus, ein Apologet, der hat immer ein Buch, das er gerade liest.
Ja, ich habe tatsächlich hier in meinem Büro so einen Stapel von 5 Büchern, die ich gerade parallel lese. Das interessanteste Buch, was ich gerade lese, ist vermutlich der Koran. Den lese ich gerade und möchte einfach mal gucken, was steht denn da in diesem Buch?
Gut, du hast mir gerade schon von deiner Materialsammlung erzählt, die du dir anlegst. Und da dürfen wir auch gespannt sein auf ein paar Blogartikel und vielleicht das ein oder andere Video zu der Thematik Islam.
Genau. Wie sieht's bei dir aus? Welches Buch hast du gerade auf dem Schreibtisch?
Auch mehrere tatsächlich. Ich bin immer mehr dazu übergegangen, auch mal Artikel zu lesen. Ich habe über die Uni, bei der ich meinen Master mache, Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln aus den verschiedensten Bereichen, weil die auch verschiedene Studienfächer anbieten. Und da bin ich so am Gucken, abends vorm Schlafen gehen, immer so, okay, gibt's von irgendeinem Psychologie-Journal was Spannendes oder andere. Aber was ich aktuell lese oder angefangen habe zu lesen in Buchform, ist von Richard Swinburne, Existiert Gott. Genau, er war ja in Oxford jahrzehntelang war jahrzehntelang Professor für Religionsphilosophie und hat da Argumente für die Existenz Gottes auch ganz neu in den philosophischen Diskurs gebracht. Und da dachte ich mir, das sollte man mal gelesen haben.
Nice. Ja, Swinburne ist natürlich ein Name, der gehört mit zu den Top-Leuten. Heute reden wir aber nicht über Gottesbeweise, sondern wir reden heute auch einen Teil von, ich würde mal sagen, Indizien für die Wahrheit des Christentums. Wir reden heute über die Bibel, besonders über das Neue Testament und über die Frage der Überlieferung des Neuen Testamentes. Ist ja ein Angriffspunkt verschiedener Leute gegen das Christentum, ganz speziell natürlich aus dem Islam. Da wird der Vorwurf ganz explizit immer wieder geäußert. Neues Testament wurde verfälscht, die Rolle von Jesus wurde verfälscht, etc. pp. Aber auch andere Leute hinterfragen ja immer wieder, hey, ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Oder jetzt mal so im Alltagsjargon, ist das nicht ein Märchenbuch und irgendwelche Menschen haben sich da was zusammengewürfelt? Vielleicht mal so als erste Einstiegsfrage generell an dich. Du bist da auch sehr bewandert in dem Thema. Wie würdest du generell die Faktenlage einschätzen? Können wir viel sagen zur Überlieferung des Neuen Testamentes? Oder sind wir eher auf dünnem Eis?
Also ich denke, wenn man über die Überlieferung des Neuen Testamentes spricht, ist es wichtig, erstmal den Begriff auch zu qualifizieren. Was man nicht meint, wenn man davon spricht, ist die historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments. Das ist eine andere Frage. Man meint auch nicht, ob die neutestamentlichen Texte von Gottes Geist inspiriert sind und auch nicht, welches Buch Teil des Bibelkanons ist, sondern wovon man spricht, ist, ob der Text, den wir heute vorliegen haben, im Wesentlichen dem entspricht, was die ursprünglichen Schreiber niedergeschrieben haben. Und da würde ich sagen, ja, das würde ich so unterstreichen. Und auch der Leiter des Instituts für neutestamentliche Textforschung, Kurt Aland, mittlerweile verstorben, aber auf ihn geht auch dieser Nestle-Aland-Text zurück, wo verschiedenste Bibelmanuskripte oder neutestamentliche Manuskripte aus der ganzen Welt zusammengetragen werden und dann wird da ein gemeinsamer Grundtext erarbeitet, indem man die alle miteinander vergleicht und schaut, was war der ursprüngliche Text und den eben rekonstruiert. Und er hat eben auch gesagt, dass der neutestamentliche Text der bestüberliefertste der ganzen Antike ist. Also um das einfach mal so reinzuschmeißen, wir haben das auch in der Kommentarspalte, dass dann da so Leute schreiben, ja, ihr habt ja nicht mal die Originale vom Neuen Testament, nicht mal das, so, wo ich denke, Bro, wir haben das von keiner einzigen antiken Schrift. Und der Text des Neuen Testaments ist, so Kurt Arland, der dieses Institut geleitet hat, ich weiß nicht mal, ob er jetzt fromm war oder nicht, aber nach ihm der bestüberlieferte Text der Antike. Also wir haben sehr viele Manuskripte, wir haben sehr frühe Manuskripte. Trotzdem wäre ja die Frage, warum wir keine Originale haben. Also ist jetzt vielleicht für Leute auch mal spannend zu sehen, welche ganz natürlichen Faktoren es da gibt oder welche anderen Faktoren. Also warum haben wir denn jetzt keine Originale des Neuen Testaments mehr, Dave?
Ich würde sagen, da gibt es verschiedene Gründe. Also natürlich muss man überlegen, das sind ja alles keine digitalisierten Produkte, die damals hergestellt wurden. Das sind auch keine synthetisch hergestellten sonst was, sondern wir reden hier ja von Papyrus. Und Papyrus zerfällt. Das heißt, das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Das ist wie mit irgendwelchen alten, keine Ahnung, alten Kassenbelegen, die man irgendwo aufbewahrt und dann vergilben die oder so etwas. Natürlich, und da reden wir ja von wenigen Jahren, hier reden wir ja von Jahrtausenden und Jahrhunderten, wo klar wird, der Stoff alleine zerfällt nun mal. Ja, das ist ja ein ganz natürlicher Aspekt.
Um da mal einzuhaken, ein Funfact ist, die ältesten Papyri, die wir haben vom Neuen Testament, die wurden größtenteils auf einer Müllhalde in Ägypten gefunden. Also eine antike Müllhalde, wo unter anderem eben auch ganz viele neutestamentliche Texte gelandet sind, die es in diesem Wüstensand geschafft haben, durch die klimatischen Bedingungen überhaupt so lange erhalten zu bleiben. Also normalerweise hält Papyrus 100 bis 125 Jahre, in extremen Fällen 300 bis 500 Jahre, aber dass wir überhaupt Papyri aus der Zeit haben, ist immer nur dann gegeben, wo die klimatischen Bedingungen es überhaupt möglich gemacht haben. Also es haben mit Sicherheit sehr viele originale Texte sich eher im europäischen Raum befunden und die haben es eben in Rom, wo es dann halt auch mal modert und regnet und so weiter und die Luftfeuchtigkeit eine andere ist, nicht geschafft. Also das wäre nochmal eine andere Thematik dann auch. Ist es denn immer, sind die ältesten Manuskripte, die wir haben, immer die zuverlässigsten? Vielleicht nicht zwingend, weil die ältesten, die wir haben, sind vielleicht nur deswegen so alt, weil die klimatischen oder deswegen vorhanden, weil die klimatischen Bedingungen es hergegeben haben. Aber genau, das wäre so ein Punkt, Zerfall von Papyrus.
Genau, und darüber hinaus haben wir ganz natürliche Prozesse, die ja bei uns ganz genauso stattfinden. Also wir haben dann irgendwie Naturkatastrophen. Dann gehen halt lokal Sachen verloren. Ich meine, ein ganz bekanntes Beispiel, wo ja ein riesen Artefakt an Wissen verloren gegangen ist, ist ja zum Beispiel die Bibliothek von Alexandria. Ne? Da geht es jetzt nicht speziell um die Bibel. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, ich meine, das war einfach ein Unglück. Das war eine Katastrophe, die passiert ist. Und da ist ein riesen Schatz an Wissen verloren gegangen. Natürlich gab es das immer wieder. Durch Katastrophen, durch solche Umstände. Dann gab es Kriege. Es gab Leute, die irgendwie fliehen mussten, die nicht irgendwie alles gepackt haben an Manuskripten, was sie hatten und mitgenommen haben. Es gab Verfolgungen. Es gab natürlich auch ganz normale Verluste von Sachen. Obwohl natürlich viele Leute auch diese Texte hoch geschätzt haben und versucht haben zu konservieren, gehen natürlich auch Texte immer wieder durch ganz natürliche Prozesse verloren.
Man darf auch nicht unterschätzen, inwieweit der Zweite Weltkrieg da eine Rolle gespielt hat, weil ja auch die Deutschen ganz vorne mit dabei gewesen sind bei den archäologischen Ausgrabungen im Mittleren Osten, in Mesopotamien und so weiter, wo eben auch sehr viele alte biblische Manuskripte vorlagen. Und wenn dann in den Großstädten in Deutschland der Bombenhagel drüber ging, hat es auch alle möglichen Bibliotheken, Museen und so weiter betroffen. In Libanon wurde jetzt erst vor ein paar Jahren eine Bücherei von Islamisten niedergebrannt, die viele unersetzbare christliche Manuskripte enthalten hat. ISIS, also bis hinein in die Gegenwart sehen wir das ja.
Ja, also ich glaube, da muss man Leute einfach mal in die Realität holen und aufzeigen, wie funktioniert denn hier geschichtliche Forschung und auch Überlieferung von Texten. Da haben manche, glaube ich, ein bisschen Märchenvorstellung, dass wir jetzt die ganzen Originale irgendwie schön in Glaskästen liegen haben müssten. Das ist nicht der wissenschaftliche Stand, den wir weltweit in irgendwelchen Themen haben. Besonders bei dieser Zeitspanne, die wir vorliegen haben, hier 2000 Jahre. Das ist einfach eine Riesenzeit. Jetzt fragen sich natürlich vielleicht manche schon an diesem Punkt der Folge, okay, das ist irgendwie ein cooler Punkt, klar, die Überlieferung des Neuen Testamentes, klar ist es irgendwie gut zu wissen, dass das irgendwie nicht vor 1000 Jahren entstanden ist oder irgendwie dauernd abgeändert wurde, aber wo würdest du auch sagen, liegt die Bedeutsamkeit dieses Themas? Also wir schaffen ja heute in dieser Folge auch nur einen Einstieg in dieses Thema. Und ich finde, da ist sehr wichtig zu betonen, was ist denn die Bedeutsamkeit dieses Themas Überlieferung des Neuen Testamentes? Lohnt es sich überhaupt, sich damit zu befassen, außer man ist vielleicht Uni-Professor oder sowas?
Ja, also ich würde sagen, ja, du hast ja schon Gruppen angesprochen, die in Frage stellen, ob das Neue Testament historisch überliefert wurde und für die das auch mit ein Grund ist, nicht an die Bibel oder der Bibel zu glauben. Und das aufzeigen zu können, ist schon wichtig, weil ein zuverlässig überlieferter Text die Grundlage für alles Weitere ist. Also ja, ein Text wird nicht historisch wahr, weil er zuverlässig abgeschrieben und kopiert wurde über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber er ist auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, von der aus ich sagen kann, okay, dann lass uns mal schauen, ist er denn auch historisch zuverlässig und ist das, was da drin geschrieben steht, beschrieben steht, auch inhaltlich wahr. Also da würde ich auch sagen, die Überlieferung des Neuen Testamentes ist nicht deswegen so bedeutsam, weil damit gezeigt wird, dass der christliche Glaube wahr ist. Ich finde, da wird oft auch ein bisschen arg plump argumentiert. So, dass du kannst jetzt Harry Potter Bücher zuverlässig kopieren und abschreiben und die werden dadurch nicht inhaltlich wahr, nur weil man sie 2000 Jahre lang zuverlässig abgeschrieben hat. Also dieses, wir haben so viele Bibelmanuskripte, deswegen wissen wir, Jesus ist von den Toten auferstanden oder wie da manchmal irgendwelche Sprünge gemacht werden, die nicht zulässig sind. Das nicht deswegen ist es relevant, aber es ist relevant, weil es eben eine Grundlage für alles Weitere ist, weil es Gruppen gibt, wie gesagt, die behaupten, dass Inhalte aus dem Neuen Testament hinein oder herausgenommen wurden. Das wären beispielsweise Muslime, wobei das da nochmal ein bisschen müsste man differenzierter betrachten, was Muslime oftmals nicht machen, interessanterweise. Also Muslime glauben laut Koran, dass die Schriften der Juden und Christen von ihrem Gott gekommen sind. So, und offensichtlich sind die Inhalte, die wir in der Bibel haben, nicht die Inhalte, die wir im Koran vorfinden. Wer das in Frage stellt, sollte sich vielleicht nochmal die letzte Folge anhören, wo wir über Religionspluralismus gesprochen haben. Und wie erklärt man sich das? Da ist dann eben die Idee der Bibelverfälschung aufgekommen. Und naja, das Problem ist, die Schriften, die der Koran beschreibt, sind nicht die neutestamentlichen Schriften. Also ob jetzt das Markus-Evangelium am Ende noch 11 Verse mehr oder weniger hat, ist jetzt eigentlich für die islamische Perspektive nicht relevant. Trotzdem bringen Muslime immer und immer wieder diesen Punkt. Naja, aber es gibt auch andere, da gibt es Leute, mit denen habe ich schon gesprochen, die sagen dann, ja, die Mönche haben im Mittelalter an den Texten rumgedoktert, wer weiß, was da alles hinein oder herausgenommen wurde. Oder andere Leute, die sagen, hey, die Bibel hätte ursprünglich Reinkarnation gelehrt und das findet man so nicht mehr. Ja, und es gibt Passagen, die in der Diskussion sind, können wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen, wie bedeutsam das jetzt ist für unsere Verständnis vom christlichen Glauben von Jesus. Und um da sprachfähig zu sein, sollten wir zumindest Bescheid drüber wissen. Also ich finde, das Bitterste ist immer, wenn man als Christ von Kritikern auf bestimmte Sachverhalte hingewiesen wird, weil dadurch dann der Eindruck bei einem entstehen kann, als gäbe es da Dinge, vor denen man beschützt worden ist in der Kirche, weil man ja bloß nicht mit diesen gefährlichen Informationen in Kontakt kommen sollte. Und ich denke, nee, hey, lass uns da ehrlich und offen drüber sprechen. Es gibt ein paar Passagen, die stehen in der Diskussion und trotzdem bin ich Christ und trotzdem bin ich von der Zuverlässigkeit der Bibel überzeugt. Und warum, können wir jetzt auch ein bisschen sprechen. Also Dave, lass uns vielleicht mal da übergehen in das, wie Textkritik überhaupt funktioniert. Ja. Also dieses ganze Feld der Textkritik, was heißt das denn überhaupt? heißt es jetzt, da gehen Leute kritisch an den Text ran und versuchen, den in Frage zu stellen, oder was meinen wir denn damit? Also wie arbeiten Textkritiker, wenn sie den Urtext rekonstruieren? Auf was für Faktoren wird da geschaut? Also welche Maßstäbe hat man in der Untersuchung?
Also generell glaube ich, gerade wenn wir von einem Text ausgehen, ich nenne jetzt einfach mal einen Aspekt der Textkritik, um mal einen Aspekt zu verdeutlichen. Ein Vorwurf, der sehr oft kommt, ist ja, dass wir so viele Variationen haben von Bibeltexten, gerade vom Neuen Testament. Und es wird oft als was Negatives dargestellt. So, ihr habt ja irgendwie tausende Varianten und die unterscheiden sich alle. Und das zeigt ja, dass der Text verändert wurde und dass das alles nicht wahr sein kann. Eigentlich ist der Fakt, dass wir so viele Varianten haben, total gut für die Textforschung. Das ist ultra, ultra hilfreich. Warum ist das so? Man stellt sich halt irgendwie bei den Varianten vielleicht manchmal so vor, ja, da sind ganze Bücher anders und plötzlich sind dann die Faktenlagen und die Hälfte der Aussagen von Jesus fehlt. Das ist ja gar nicht so, sondern worum es hier geht, ist, dass in Textvarianten, zum Beispiel auf Textebene, Unterschiede vorherrschen. Zum Beispiel fehlt ein Wort oder da ist ein Buchstabendreher drin. Oder in einem Wort fehlt ein Buchstabe. Jetzt muss man sich überlegen, jetzt nehmen wir zum Beispiel einen ganz einfachen Satz, den Satz, wir haben einen Podcast. Ja, den will ich jetzt irgendwie übermitteln. Jetzt schreibe ich den auf und dann wird er verbreitet und kopiert. Und jetzt schreibt jemand auf, wir haben einen Podcast und nicht einen Podcast. Dann haben wir schon eine Textvariante. Jetzt steht einmal, wir haben einen Podcast und wir haben einen Podcast. Okay, ändert sich dadurch der Sinn? Nein. Jetzt macht einer ganz schludrig, der hat es ganz eilig, der schreibt, wir haben einen und bei Podcast schmiert der nur noch irgendwie übers Blatt drüber. Ja, kann man nicht mehr lesen, ist so ein bisschen wie eine Doktorschrift. Okay, jetzt muss man sich so fragen, was steht denn da eigentlich? Jetzt einer verändert vielleicht das Wort, ich habe einen Podcast. Okay, dann wird es schon kritischer. Ne? Dann wird plötzlich hier der Genus geändert und so weiter. Und Numerus und all diese Dinge, ja. Das heißt, wenn wir ganz, ganz viele Textvarianten haben, dann nehmen wir diese ganzen Texte zusammen und müssen dann überlegen, können wir rekonstruieren, was die wahre Aussage ist. Und damit beschäftigt sich Textkritik ganz, ganz viel. Was ist die ursprüngliche, also nicht wahr im Sinne von, was es über die Welt aussagt, sondern was ist die ursprünglich aufgeschriebene Aussage? Und da helfen uns diese vielen, vielen, vielen Textvarianten einfach enorm. Weil wir eben sehen können, wo wurde auch redaktionell bearbeitet, wo sind Dinge verändert worden, wo sind sprachliche Dinge angepasst worden und so weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt plötzlich der Text an sich falsch ist. Es zeigt nur, dass wir einen ganz, ganz großen Vergleich aufstellen können. Und dadurch finden wir in ganz, ganz vielen Fällen ursprüngliche Aussagen, wie sie plausibel sind.
Genau, also Textkritiker, die gehen heute hin, schauen sich die Manuskripte an, die man in Ägypten irgendwo aus dem Wüstenstaub ausgebuddelt hat, die man in alten Bibliotheken aufbewahrt hat und in Synagogen und in Kirchen und so weiter. Die legen die nebeneinander und die versuchen anhand von einem Vergleich dieser Manuskripte zu schauen, was war der ursprüngliche Text? Und dabei gibt es verschiedene Faktoren, die wichtig sind. Was sind die ältesten Manuskripte? Wie weit verbreitet waren diese Manuskripte? Kommen sie alle von der ursprünglichen, also von derselben Quelle? Oder gibt es da verschiedene Quellen? Also sagen wir mal, da hat jetzt jemand den, saß in der Gemeinde in Rom, hat den Römerbrief da gehört, als Gasthörer saß das, war da, kam aber eigentlich aus Spanien und hat dann eben dort den Römerbrief so genießen können, wie er ihm da vorgelesen wurde, hat sich gesagt, komm, ich schreibe den jetzt mal ab und nehme den mit in meine Kirche in Spanien und hat dabei jetzt aber einen Wortdreher irgendwo drin gehabt, dann sind ja all die Leute, die dann in Spanien wiederum von ihm diesen Römerbrief abkopiert haben, haben dann diesen Wortdreher auch drinnen. Und so kannst du das eben dann auch sehen, war das in Galatien und in dem heutigen Deutschland und in dem heutigen Tunesien, wo immer es Kirchen gab, und Leute dann Texte abkopiert haben, haben die ja dann auch immer mit die Fehler, Rechtschreibfehler etc. oder eben diese jeweilige Textvariante dann mit drin gehabt. Und so können heute Forscher hingucken und sagen, okay, das sind die Texte, die kommen aus dieser Quelle von dem Abschreiber in Spanien und das kommt von dem Abschreiber in der heutigen Türkei und so weiter, können auch eben rekonstruieren, deswegen haben wir in diesen 300 Manuskripten jedes Mal diesen Kommafehler, weil das aus dieser Quelle kommt und deswegen haben wir hier und so weiter. Also da gibt es verschiedene Faktoren, wie viele Manuskripte haben wir, wie früh sind die, aus wie vielen unabhängigen Quellen. Und dann gibt es da so ein paar Kategorien, die man da eben anwenden kann. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Textvarianten, von denen du schon welche angesprochen hast, nämlich Rechtschreibfehler. Und tatsächlich sind die Mehrheit der Varianzen, 70-80% oder etwa 320.000, einfach nur Rechtschreibfehler. Also das erstmal, wenn dann jetzt so Aussagen kommen wie von dem bekannten Textkritiker Bart Ehrman, es gibt mehr Varianzen im neutestamentlichen Text, als es Wörter darin gibt, dann muss man das ins Verhältnis setzen und sagen, die allermeisten davon sind völlig irrelevant. Also ich bin so froh über KI. Ich bin mittlerweile dabei, alle meine Texte immer über KI korrigieren zu lassen. Und ich sag euch Leute, in kurzen Abschnitten habe ich da teilweise 15, 20, 50 Rechtschreibfehler drin. Und die meisten davon halt Groß-, Kleinschreibung und Zeichensetzung, weil ich da auch sehr nachlässig bin und zu faul, immer sorgfältig zu schreiben. Aber das hatten die Leute in der Antike nicht und deswegen findest du dementsprechend viele Rechtschreibfehler einfach. Also, dann gibt es weitere Textvarianten, wo es geringe Unterschiede gibt, die Synonyme betreffen, aber die Übersetzung nicht beeinflussen. Wo dann einer vielleicht Messias geschrieben hat und der andere Christus. So, wo der eine dann das Wort so rum, also wo die Wortzusammensetzung oder die Wortanordnung nicht ganz identisch war, aber der Satz inhaltlich der identische ist. Also du kannst jetzt zum Beispiel den Satz Jesus liebt Johannes im Griechischen auf 16 verschiedenen Wegen sagen. Und trotzdem ist es immer noch derselbe Satz. So, dann gibt es, da muss man auch weiterschauen, bedeutende und unbrauchbare Unterschiede, also Unterschiede, die schon an sich bedeutsam sind, wenn dann da jetzt plötzlich stehen sollte, Jesus war eigentlich doch nur ein Prophet und nicht Gott, was es so nie irgendwo gegeben hat, liebe Muslime, also noch nie wurde übrigens ein Manuskript gefunden, das in irgendeiner Hinsicht islamische Theologie bekräftigen würde, das mal nur so als Randnotiz. Aber es gibt doch bedeutendere Unterschiede inhaltlicher Art, aber wenn es jetzt ein Manuskript ist, das irgendwie einer Fülle von 2000 anderen gegenübersteht, dann ist es ein unbrauchbarer Unterschied oder wo man sagt, nicht wirklich relevant. Da hat halt irgendeiner in Spanien sich dann gesagt oder in Tunesien, ich schreibe das jetzt mal um. Aber wenn ich dann halt eben ein paar tausend andere Manuskripte habe, die ich dem gegenüberstellen kann, dann mag das bedeutsam sein, aber ändert trotzdem nichts daran, dass ich sehr wohl weiß, was der ursprüngliche Text war. Also deswegen, allein die Tatsache, dass es jetzt bedeutende Unterschiede gibt zwischen den Manuskripten, das fügen ja dann Kritiker an, so, ja, aber das betrifft ja nicht nur Rechtschreibfehler. Das heißt nicht zwingend, dass jetzt wir nicht den ursprünglichen Text rekonstruieren können. Und da dann vielleicht zur vierten Kategorie, bedeutende und brauchbare Unterschiede. Also es gibt, also ich habe jetzt gerade vier Kategorien von dem Textkritiker Dan Wallace mal gebracht. Also Kategorie 1, Rechtschreibeunterschiede. Kategorie 2, geringe Unterschiede, die Synonyme betreffen, aber die Übersetzung nicht beeinflussen. Kategorie 3, bedeutende, aber unbrauchbare Unterschiede. Und Kategorie 4, bedeutende und brauchbare Unterschiede. So, jetzt frage ich dich mal, Dave, was sind denn solche bekannten Beispiele von bedeutenden und auch tatsächlich relevanten Unterschieden?
Also prominente Sachen, vermutlich was einem da zuerst kommt, ist das Komma Johanneum. Das ist so eine Sache, wo man sicher drüber sprechen kann. Genau, also wem das Komma Johanneum nichts sagt, das ist eben eine Stelle aus 1. Johannes, Kapitel 5, Verse 7 und 8. Und da geht's im Prinzip darum, dass die Dreieinigkeitslehre unterstützt wird mit diesen Versen. Und die Textkritik fragt sich eben, ist das wirklich ein originaler Text? Wird stark angezweifelt, ob der wirklich in den ersten Manuskripten so drin gestanden ist oder ob der später zur theologischen Unterstützung hinzugefügt wurde. Das ist auf jeden Fall was Brauchbares, weil hier geht es um theologische Aussagen. Es ist auch bedeutsam, wobei da auch immer ja die Waagschale die Frage ist. Also generell würde ich sagen, wir können da verschiedene Beispiele nennen, auch die Geschichte mit der Ehebrecherin und so weiter. Da gibt es mehrere Beispiele. Die Frage ist ja, wenn ich diese Stellen weglasse aus der Bibel und wenn ich sie entferne und wenn ich sage, sie sind nicht authentisch, verändert das dann meine grundlegende Theologie? Und da würde ich sagen, es gibt in der Bibelkritik keine Stelle, wo man sagt, ja, die ist so kritisch beleuchtet, die verändert unsere gesamte Theologie. Das gibt es meiner Ansicht nach nicht. Auch der Markus-Schluss, ne? Du hast es auch schon angesprochen, irgendwie die letzten Verse von Markus 16 und so. Die Frage ist, verändert es die Theologie der gesamten Schrift? Und meine Antwort wäre, nein, verändert es nicht. Ich brauche das Komma Johanneum nicht, um die Dreieinigkeit zu erläutern aus der Bibel. Es ist vielleicht hilfreich, aber wenn es weg ist, dann fällt nicht die Dreieinigkeit aus der Bibel raus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig hier zu betonen. Es gibt diese Stellen, aber sie beeinflussen nicht die Gesamttheologie.
Ja, so wird Theologie nicht betrieben. Theologie wird nicht betrieben, oder eine Lehre, eine biblische Lehre wird ja nicht dadurch gebildet, dass man sich einen einzelnen Vers anschaut und von dem alles andere ableitet, sondern die Lehre der Dreieinigkeit, dass Gott der Vater ganz, also Gott ist, dass Jesus der Sohn Gott ist, dass der Heilige Geist Gott ist, wird ja nicht nur an dieser einen Stelle im 1. Johannesbrief festgemacht, sondern an vielen Stellen, und das haben wir dann auch in der zweiten Debatte, die wir hatten, der Harun und ich, glaube ich, auch gesehen. Da hatte ich ja verschiedene Beispiele gebracht. Und ich habe das Komma Johanneum gar nicht benötigt. Und ich glaube auch nicht, dass es im ursprünglichen Johannesbrief so drinne stand. Um jetzt mal dieses Zitat von Kurt Aland anzubringen. Er sagte, der Text des Neuen Testaments ist hervorragend überliefert, besser als der jeder anderen Schrift der Antike. Die Aussicht, dass sich Handschriften finden, die seinen Text grundlegend verändern, ist gleich null. Also es gibt keine einzige zentrale christliche Lehre, die auf der Kippe steht durch irgendein Manuskript. Natürlich, der lange Markusschluss oder gerade die Stelle mit der Ehebrecherin, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das sind somit die bekanntesten Passagen, die immer wieder angeführt werden. Für manche ist es jetzt völlig neu, für andere ein alter Hut. Schaut mal in euren Bibeln, in der Regel steht das auch immer mit drinne, dass diese Passagen in den ältesten Manuskripten nicht vorzufinden sind. Ja, die Stellen stehen in der Diskussion. Da gibt es Christen, die da unterschiedlich drüber denken, Textkritiker, die da unterschiedlich drüber denken. Aber ich glaube, was Dave gesagt hat, ist ganz wichtig. Ob diese Passagen drinstehen oder nicht, ändert nichts an irgendeiner theologischen Überzeugung, die wir haben. Und alles, was wir darin finden, finden wir auch in anderen Passagen und können wir auch durch andere Passagen backuppen. Und das ist nicht nicht entscheidend wichtig für uns, ob wir diese Stellen drin haben oder nicht.
Vielleicht gibt es noch eine Grundtheologie, die ich ansprechen möchte, die viele Christen haben, die ich aber als falsch ansehe oder gefährlich ansehe. Denn sobald wir darüber sprechen, dass ja auch irgendwie Sachen hinzugefügt wurden oder verändert wurden, kriegen schon einige Christen ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn, weil sie ja sagen, ja hä, aber das ist doch das Wort Gottes. Also Gott sorgt doch dafür, dass das nicht verändert wird. Man muss hier sehr aufpassen, welche Schrifttheologie man hat. Diese Aussagen erinnern mich eher, und wir wollen hier kein Islam-Bashing oder sowas betreiben, ja, aber es ist einfach oft diese Gegenüberstellung. Sie erinnert eher an islamische Theologie. Nämlich, dass der Koran, das ewige Wort Gottes, in einer Sprache herabdiktiert wurde, dass dieses Wort schon so im Himmel existiert hat und quasi nur noch heruntergeschickt wurde. Die Bibel macht diesen Claim nicht. Und ich glaube auch, dass diese Theologie nicht auf die Bibel anwendbar ist, sondern wir sprechen hier von Verbalinspiration. Das ist der klassische Begriff. Das heißt, Menschen haben ihren Verstand gebraucht. Sie haben Dinge auch aus ihrer Persönlichkeit herausgeschrieben, aber es wurde beseelt und inspiriert vom Heiligen Geist. Deswegen dürfen wir die Bibel auch übersetzen, zum Beispiel, ohne dass wir irgendwie was vom Wort Gottes wegnehmen. Denn uns geht es nicht um die richtige Rezitation des Wortes Gottes in der Ursprache. Das ist für uns nicht die Qualität des Wortes Gottes, sondern es ist das, was das Wort Gottes spricht und sagt und bewegt und nicht die literarische oder verbale Form des Ganzen. Das ist nicht das Entscheidende für uns als Christen. Und deswegen, ja, das ist einfach eine ehrliche Sache. Wir müssen auch als Christen ehrlich sein mit unserem Text. Das fällt uns leichter, wenn wir eine gesunde Bibeltheologie haben, wenn wir ein gesundes Verständnis haben von diesem Text. Natürlich, wenn wir da krampfhaft dran festhalten, zu sagen, da darf in 2000 Jahren gar nichts sich geändert haben, dann, glaube ich, kommen wir ein bisschen in eine Bredouille.
Ja, also ich finde da wichtig zu sehen, was im Johannesevangelium steht. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch in Vers 14 und dann später, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also das ultimative Wort Gottes, die ultimative Selbstoffenbarung Gottes ist Jesus Gott Mensch geworden. Du kannst nicht mehr von dir selber mitteilen, als dass du selber zu den Menschen in deine eigene Schöpfung kommst. Und die Texte des Neuen Testamentes sind Texte, die ja nicht irgendwie neue Offenbarungen sind, sondern die über diese Selbstoffenbarung Gottes berichten, schreiben sie oder reflektieren, was bedeutet das jetzt für unsere Ethik, was bedeutet das für unser Gemeindeleben, was, dass Gott Mensch wurde, dass er inkarniert ist, dass er am Kreuz starb, von den Toten auferstanden ist. Und natürlich jetzt die Offenbarung könnte man sagen, könnte man als eine neue Offenbarung verstehen und es findet sich auch im NT immer wieder so gesehen neue Offenbarungen, aber im Großen und Ganzen ist die Selbstoffenbarung Gottes in Christus das entscheidende Ereignis, mit dem auch unser Glaube steht und fällt. Es sind Leute gestorben im Glauben an Christus, noch bevor das Neue Testament überhaupt abgeschlossen war. Noch bevor es das Markus-Evangelium oder das Johannes-Evangelium gab. Also inwieweit sollte es jetzt für unseren Glauben entscheidend bedeutsam sein, ob jetzt Johannes 7, 58 bis 8, Vers 11 Teil des ursprünglichen Textes war oder nicht. Wenn Leute an den auferstandenen Christus geglaubt haben, als Märtyrer für ihn vielleicht gestorben sind, ohne diesen Text überhaupt zu kennen. Also das zeigt ja, um Dinge ins Verhältnis zu setzen, also das zeigt, wie wichtig es ist, Dinge ins Verhältnis zu setzen. Wir können vielleicht mal ein bisschen über die Faktenlage sprechen, damit wir da auch ein Bild von bekommen. Es ist ja so, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde. Und alleine das zeigt uns schon etwas über das Wesen der Schrift, denn Jesus hat sehr wahrscheinlich in Aramäisch gepredigt. Das war in diesem Kulturkreis so die vorherrschende Handelssprache, wie man auf der Straße miteinander sich unterhalten hat. Und von Anfang an wurde aber das Neue Testament auf Griechisch geschrieben. Da haben wir ein Video zu, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber das zeigt uns ja schon etwas über die Art und Weise, wie Gott durch seine Heilige Schrift kommuniziert, dass es eben nicht darum geht, dass alle jetzt den ganz genauen Wortlaut von Anfang an, so wie am Anfang gesprochen wurde, jetzt kennen und verinnerlichen, sondern von Anfang an ist es eine Botschaft, die weitergegeben wird, weil sonst wäre es gar nicht möglich, dass die auf Aramäisch gepredigten Worte Jesu in Griechisch dann geschrieben, niedergeschrieben werden. Denn es zeigt, es ging Gott darum, dass die Botschaft möglichst massenwirksam weitergegeben werden kann und nicht, dass er jetzt an irgendeinem genauen Wortlaut bis ins Letzte man sich versteift. Aber deswegen sind die neutestamentlichen Texte in Altgriechisch, Koine-Griechisch verfasst und von denen haben wir heute fast 6000 Manuskripte. Also aus der ganzen Welt zusammengenommen haben wir fast 6000 griechische Manuskripte. Dann haben wir aber auch noch alle möglichen nicht-griechischen Manuskripte, Übersetzungen in Koptisch, in Syrisch-Aramäisch, in Armenisch, in Arabisch und in verschiedensten Übersetzungen liegen uns da auch knapp 20.000 Manuskripte vor, sodass wir insgesamt fast 25.000 Manuskripte vom Neuen Testament haben, die den Zeitraum der Antike umfassen. So, jetzt aber, um das auch gleich zu qualifizieren, müssen wir natürlich hinschauen, wie alt sind denn diese Manuskripte? Denn das wäre nicht ganz ehrlich zu sagen, oh, schau mal, wir haben da jetzt fast 6.000 griechische Manuskripte und so zu tun, als kommen die alle aus dem 1. und 2. Jahrhundert. Denn ein ganz großer Teil davon kommt auch aus dem 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, 11., 12. Jahrhundert und oder wurde von eins, also oder kommt aus der byzantinischen Texttradition, also wo man eben den mehr oder weniger identischen Text hat, wird auch Mehrheitstext genannt, der dann in Auftrag gegeben wurde und weswegen es da zigtausende Abschriften gibt, wo man eben auch sehen muss, nur die Masse der Manuskripte alleine macht's nicht, sondern wir müssen es auch qualifizieren und gucken, wie alt sind denn tatsächlich die Manuskripte, die wir haben. Und das sieht es schon dünner aus, wenn wir in die früheste Zeit des Christentums gehen, aber immer noch, und das finde ich wichtig, haben wir da den besten Textbefund überhaupt für antike Schriften. Also im 2. Jahrhundert haben wir 7 Manuskripte. Von den 6.000 sind aus dem 2. Jahrhundert 7. Im 3. Jahrhundert haben wir 65 Manuskripte vom Neuen Testament. Im 4. Jahrhundert sind es 52, im 5. 59 bzw. 61, im 6. sind es dann 80 und so weiter. Aber das müssen wir auch mal ins Verhältnis setzen. So, wir haben von manchen die erste vollständige Ausgabe erst dann mit dem Neuen Testament im 4., 5. Jahrhundert. So, jetzt kommen manche Kritiker, habe ich auch schon gesehen, bei Iman-TV und so, die dann sagen, ja, wir haben ja das erste Neue Testament erst da und davor nix. Ich zitiere jetzt nicht den Dude, der das so gesagt hat, aber so, das stimmt nicht. Wir haben auch schon, bevor wir die erste vollständige Ausgabe des Neuen Testaments haben, ganze Briefe oder Teile von Evangelien oder fast vollständige Evangelien vorliegen. Also hier Papyri 46, so um das Jahr 200 nach Christus, da haben wir den Römerbrief, 1., 2. Korintherbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, Philemon, Kolosser, 1. Thessalonicher, Hebräer, im Wesentlichen erhalten. Wir haben von anderen Texten einzelne Fetzen oder Teile vorliegen. Und es stimmt, wir haben nicht das komplette Neue Testament schon direkt im Anfang des 2. Jahrhunderts oder wir haben keine Manuskripte aus dem Beginn des 2. Jahrhunderts oder so. Aber wenn wir sehen, dass die Papyri, die wir haben, aus diesem Zeitraum, bevor wir das erste vollständige Neue Testament haben, zuverlässig kopiert und abgeschrieben worden sind, dann können wir auch mit einer hohen Zuverlässigkeit davon ausgehen oder können wir auch mit einer hohen Sicherheit davon ausgehen, dass auch die anderen Texte, die wir nicht haben, zuverlässig überliefert worden sind. Und es für mich hängt es auch zusammen mit dem ganzen Prozess, wie der denn überhaupt sich abgespielt hat. Also es war ja nicht so, dass da eben die Kirche war, die da im Glaskasten das Neue Testament hatte. Und dann haben die Leute da Besucherzeiten gehabt von 8 Uhr bis 20 Uhr und dann hat man gehofft, dass da in der Zeit nichts verändert wurde. Sondern Dave, sag uns vielleicht mal ein bisschen was dazu, wie hat sich denn überhaupt das Neue Testament verbreitet? Also wie haben sich die Manuskripte, die wir haben, verbreitet und warum ist es unwahrscheinlich, dass in diesem Prozess jetzt inhaltlich bedeutende Veränderungen sich einschleichen konnten?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Argument für die Plausibilität des Neuen Testaments, weil wir reden hier eben nicht von einem kontrollierten Verbreiten oder einem immer wieder, ja, wir müssen alle wieder einsammeln, sondern das Ziel war, wie du auch vorher schon gesagt hast, dass die Botschaft wirklich rausgeht in die Welt. Ja, und da wurde nicht irgendwie dann akribisch, dogmatisch drauf geachtet, ja, wir müssen irgendwie jedes halbe Jahr gucken, ob ihr eure Texte noch in derselben Form vorliegen habt. Sondern wir haben schon in der Bibel die Aufrufe, die Texte rauszuschicken und zu vervielfältigen. Also irgendwie 1. Thessalonicher 5, Vers 27. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen wird. Wir haben interessante Texte, zum Beispiel an die Galater, was ja nicht an eine Gemeinde geschrieben wurde, sondern Galatien war eine ganze Gegend, wo klar war, okay, dieser Text muss ja irgendwie an die verschiedenen Standorte in Galatien kommen. Das war das Ziel, dass diese Texte verbreitet wurden. Das heißt, wir hatten auch ein unkontrolliertes Verbreiten des Textes durch ganz natürliche missionarische und gemeindliche Aktivitäten, dass neue Gemeinden gegründet wurden, dass Apostel wieder an andere Standorte sind. Paulus spricht auch einmal davon, ja, dass er sagt, hier die Briefe von ihm selber, auf die bezieht er sich, aber auch andere Schriften, wo er sagt, okay, wir bringen euch die Schriften mit, ja, wir gucken, dass ihr auch weitere Schriften bekommt. Das heißt, da war auch durch die Apostel ein Netzwerk, wo klar war, lasst uns diese Schriften an möglichst viele Orte tragen. Und natürlich wurden die dann auch vervielfältigt. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Fakt. Hier geht es eben nicht um eine redaktionelle, kontrollierte Verbreitung des Textes, weil dann hätten wir in der Textkritik Schwierigkeiten. Wenn alle Manuskripte nämlich genau gleich wären, dann müssten wir uns eher fragen, oh, was ist denn da passiert? Da muss ja jemand richtig krass redaktionell eingegriffen haben, dass wir nur eine Version haben, obwohl wir so einen langen Zeitraum haben.
Und es ist ja auch von der Art und Weise, wie sich der Text verbreitet hat, gar nicht möglich, dass jemand hingeht und die Texte inhaltlich auf die gleiche Weise verändert. Es gab ja Ende des ersten Jahrhunderts schon, so schätzt man, rund 60 Kirchen im antiken Raum, also von Spanien bis nach Persien rüber, bis nach Indien rüber. So, das heißt, jemand, der hingeht und eine Lehre rein- oder rausnehmen möchte, müsste ja jetzt hingehen in alle diese Kirchen und von allen die Manuskripte ausgehändigt bekommen und die auf die gleiche Weise verändern. In einer Zeit, wo es keine Flugzeuge gab, wo es keine Autos gab, wo die Leute mit Pferden und Kutschen und Schiffen sich hin und her bewegt haben. Und bis er dann mit dem Schiff von Spanien nach Griechenland rüber ist, ist dann schon wieder irgendwie der nächste Brief dort angekommen. Also das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Zumal ja auch die neutestamentlichen Texte nicht nur den Kirchenvorlagen, sondern auch allen möglichen Privatpersonen, die sich da dann die Kohle hatten und da dann einen Schreiberling beauftragt haben, Texte zu kopieren, sodass die bei sich selber dann welche hatten. Es gab Leute, die haben heretischen Sekten angehört, die hatten Texte des Neuen Testaments vorliegen. Also wie sollte das funktionieren? Sollte da die Kirche hingehen und sagen, ey Leute, lasst uns mal ein Gemeinschaftsprojekt starten, wir schrauben da jetzt was an der Dreieinigkeit, gebt uns mal eure Texte und wir verändern die gemeinsam, das ergibt ja auch keinen Sinn. Zudem haben wir ja auch viele Zitate vom Neuen Testament in Texten in Briefen der Kirchenväter oder in anderen Texten von denen. Das heißt, wenn jemand das Neue Testament inhaltlich verändern wollen hätte wollen, dann hätte er auch alle diese Texte gleich noch mit verändern müssen. Also wir sehen, das ist logisch und logistisch ein Ding der Unmöglichkeit. Und dass es eben Unterschiede gibt, ich finde, das hat David noch richtig gut gesagt, also er hat vieles Gute gesagt, aber das ist ein so guter Punkt, so um da auch den Abschluss zu machen, ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass die Texte sehr zuverlässig sind, die wir haben. Also dass wir sagen können, es gibt, also dass die Diskussion sich reduziert auf einzelne wenige Passagen, die wirklich bedeutsam sind, zeigt ja, wie viel wir von dem Neuen Testament sehr treffsicher, sehr genau rekonstruieren können. Also wäre es so, dass wir jetzt über die Hälfte des Neuen Testaments wirklich große Diskussionen hätten, dann wäre das schon anders. Aber es sind einzelne wenige prominente Beispiele, die dann standardmäßig hervorgebracht werden von Kritikern und dann oftmals wird so getan, oder wird dann impliziert, dass das sich so bei weiten Teilen des Neuen Testaments abspielen würde, die Diskussion. Aber es sind halt wirklich einige wenige Stellen, die dann auch bekannt sind oder bedeutsam sind. Und glücklicherweise eben haben wir so viele Unterschiede, weil das eben zeigt, da gab es nicht einen an der Spitze, der das kontrolliert hat. Und ja, damit können wir eben von ausgehen. Der Text, den wir haben, ist der beste Überlieferte der Antike Und wir können mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass was wir da vor uns haben, wurde auch so geschrieben.
Ja, also nehmt dieses Argument gerne mit, ordnet es gut ein. Wie gesagt, es geht nicht darum, durch dieses Argument, um nochmal den Bogen zu spannen zum Anfang, es geht nicht darum zu zeigen, dass die Inhalte dieses Textes jetzt damit automatisch wahr sind. Dieser Fakt beschreibt noch nicht, dass jetzt bewiesen ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber es zeigt eine Sache, es gab vor 2000 Jahren Menschen, die haben diese Dinge aufgeschrieben. Und diese Dinge, die aufgeschrieben wurden, sind uns bis heute, 2000 Jahre später, überliefert. Und sie sind gut überliefert und sie sind zuverlässig überliefert. Und damit haben wir eine super Grundlage für Theologie, für Gespräche, für Apologetik, für unseren gesamten Glauben. Und wir hoffen, dass euch diese Fakten auch heute und die vielen Daten, die ihr bekommen habt, euch weiterhelfen, euch selbstbewusst machen, auch im Gespräch über die Bibel, über das Neue Testament. Schaut gerne unsere anderen Folgen rein, auch unseres Podcasts. Wir haben ja verschiedenste Themen, auch auf unserem YouTube-Kanal, auch auf Instagram. Wir haben eine Website, wo ihr alles nachgucken könnt. Wir haben Blogartikel dort zu den verschiedensten Themen. Also schaut euch da gerne durch und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, euch alles Gute und bis dann.
Bis dann.